So, guten Morgen, die anderen kommen noch ein bisschen später. Wir fangen schon mal an und wir haben gerade in der Pause noch mal angefangen. Wir hatten ja beim letzten Mal noch diskutiert über Strafe und Rache und über die Geschichte mit dem Shakespeare. Jetzt habe ich nicht die Originalausgabe mitgebracht, weil die ist bei mir in einem Band und die ist so schrecklich dick, dass ich die nicht mitgebracht habe. Während die Schlegel-Tieck-Übersetzung habe ich in drei Bänden und da ist der dritte Band, der ist dann dünner, da sind nur die Tragödien drin. Und da ist tatsächlich, es ist also auf dem Hamlet-Szene, die gemeint ist, ist der, die dritte Szene im, was war das jetzt, zweite Akt, glaube ich, oder, ja, eins, so ist es, der dritte Aufzug und die dritte Szene. Und da steht, heißt jetzt hier der Text so, dass der Onkel ist eben am Beten und dann kommt Hamlet hinein. Hamlet kommt, jetzt könnte ich's tun, bequem, er ist im Beten. Jetzt will ich's tun und so geht er gen Himmel. Und so bin ich gerecht, Fragezeichen. Das hieß, ein Bube ermordet meinen Vater und dafür send ich sein einziger Sohn denselben Buben gen Himmel. Denn wir müssen ja vorher lesen, dass der Vater als Geist herumläuft, hängt ja damit zusammen, dass er ohne große Reue getötet wurde, als er sich noch daneben benahm, sodass der jetzt im Fegfeuer ist und eben Entsprechendes erleidet und deswegen da jetzt auftaucht und zum Hamlet sagt, du musst da was tun mit mir. Und das ist also der Punkt, nicht? Dass dann, das wäre Sold und Löhnung, Rache nicht. Er überfiel die in Wüstheit meinen Vater voll Speis in seiner Sünden Maienblüte. Wie seine Rechnung steht, weiß nur der Himmel. Allein nach unserer Denkart und Vermutung ergeht's ihm schlimm. Und bin ich dann gerecht, wenn ich in seiner Heiligung ihn fasse, bereitet und geschickt zum Übergang? Nein. Hinein, du Schwert, sei schrecklicher gezückt, wenn er berauscht ist, schlafend in der Wut, in seines Bettes blutschänderischen Freuden beim Doppeln, Fluchen oder anderem Tun, das keine Spur des Heiles an sich hat, dann stoß ich nieder, dass gen Himmel er die Fersen bäumen mag und seine Seele so schwarz und so verdammt sei, wie die Hölle, wohin er fährt. Das ist also das, was er so sagt. Also das steckt, natürlich haben Sie insofern recht, es geht ihm um die Gerechtigkeit, dass dem es nicht besser geht als der Vater. Aber ich wollte sagen, zugleich hat er diese Vorstellung schon, der soll eigentlich sogar in die Hölle wandern und er will ihn dann töten, wenn er sich geht, dass er in die Hölle kommt.
Weil ja der Vater keine Chance hat.
So, für den
sagt nämlich umsonst ihn kurz vorm ganz deutlich, also als Geist, der ein zweites Mal erscheint, in der entscheidenden Stelle dann ihn natürlich als Geist erscheint, aber auf der Bühne als glaubendes Ding oder als Gerüst, als Ritter ist er, töte ihn.
Ja, ja.
Räche ihn, aber lass die
so ist es. So ist es.
Der ist ja sehr differenziert. Und ich glaube, eine Stelle ist eben wichtig dafür, für das Verständnis, wo ihm sein oder nicht sein, oder nicht sein, dass dann das kommt. Und da haben ja manche vermutet, dass eben der Autor, der Shakespeare, doch einer der letzten großen katholischen Denker.
So ist es, ja.
Weil er beschäftigt sich, das wird er immer sehen, übersehen, das soll immer sein oder nicht sein, also jetzt hier in der Existenz bleiben.
Ja, ja.
Aber dann kommt er die Stelle bald, die ja ihn viel mehr interessiert, was geschieht mit uns, wenn die sterbliche Verstrickung, also wenn der Leib uns abgefallen ist,
so ist es.
Was passiert danach? Und dann stellt er die Behauptung auf, dass wir eigentlich davon nicht gewacht haben, was danach passiert, sonst würden wir uns nicht alles was werfen.
So ist es.
Also Shakespeare interessiert das Leben danach
noch mehr als das Leben hier. Nee, das muss man sagen.
Wenn man das nicht mit einbezieht,
tut
man ihm ja meistens.
So ist es.
Dann bleibt man ganz immateriell nur für jetzt. Also jetzt im Leib
werden. Da gibt es ja tatsächlich also gute Gründe in der Forschung, dass Sie sagen, er hat ja dann in Nordfrankreich da studiert, auch an einem katholischen Kolleg und dann wieder zurück. Das hören natürlich also die Engländer nicht so gerne, aber es gibt gute Gründe, das so zu entwerfen und darzustellen. Dass er tatsächlich eben katholisch war und dort studiert hat oder so. Vielleicht wird es sich ja doch mal irgendwann noch ein Stück weiter klären.
Ja, aber so viel jetzt direkt vom Himmel, also ich meine, Hamlet oder Macbeth oder was, es geht schon ums Hier und Jetzt, nicht die Hand.
Ja, aber es ist implizit, was die Hier und Jetzt und ja, ja. Jetzt hat so einen starken Einfluss auf das Danach, dass es unsere Vorstellung fast übersteigt. Und deshalb wird es vernachlässigt.
So ist es.
Wird schon vernachlässigt, ja, der wird
ja. So, dann also wieder zu unserem Text. Wir sind auf der Seite 193. Wir hatten gesprochen über die Moralhypothese und haben ja da ein bisschen davon geredet, dass ich mich wundere, dass er davon Hypothese redet, denn Hypothese ist ja nichts anderes als ein Interpretationsvorschlag, während die Erfahrung der Moral, die sittliche Erfahrung, eine unmittelbare Einsicht ist. Allerdings eben eine mediale Einsicht, das heißt, ich lasse mich davon ergreifen. Davon hatten wir schon gesprochen, dass der kategorische Imperativ eben den Menschen einsichtigerweise trifft oder einsichtig ist zu passiv. Gemeint ist eben, dass man sich davon ergreifen lässt und dass dieser kategorische Imperativ sich selber aus sich rechtfertigt. Ich brauche keine Begründung dafür, also ich brauche nicht zu fragen, why to be moral, sondern das liegt einfach vor. Und da folge ich ihm auch, und auch Kant folge ich da, dass er sagt, man sollte nicht von der Religion zur Ethik gehen, sondern umgekehrt von der Ethik zur Religion. Ich finde, das ist einer der deutlichsten Argumente für den Gottesglauben, zu sagen, wo kommt so etwas her, wie diese Erfahrung, dass mich der kategorische Imperativ trifft. Wo kommt ein Du sollst her? Ein Gesetz sagt nicht, du sollst. Eine eigentliche Ordnung sagt nicht, du sollst, sondern die Ordnung muss von einem Ordner kommen. Und nur ein jemand kann ein Du sollst sagen. Texte, wie sollen Texte das sagen, nicht? Oder die Strukturen, was soll das heißen, Weltgesetz? Drum meine ich, ist das tatsächlich die unmittelbarste Frage, wenn man sich sagt, meine Formel hieß immer in der Philosophie und Gotteslehre, wie erkläre ich die Gewissenserfahrung, ohne dass ich sie wegerkläre. Und mit Dieter Henrich, der nennt ja eben vier Punkte, haben Sie die noch klar, oder soll ich sie nochmal nennen, der sagt, wie er die sittliche Erfahrung kennzeichnet. Der erste Punkt ist, dass es mit einer inneren Gutheißung zusammenhängt. Nicht meine Gutheißung macht das Gute gut, aber ich erkenne das Gute nur, indem ich es gutheiße. Ich kann also nicht rein theoretisch sehen, das wäre der Utilitarismus. Der guckt von außen hin und sagt, ja, das wäre wünschenswert und hilfreich, wenn die Leute sich da anständig benehmen, also sollten wir das machen. Während hier gesagt wird, nein, mich trifft dieses kategorisch, das heißt ohne Wenn und Aber, ohne Folgen oder sonst wie und ohne wenn du das und das willst, dann müsstest du, sondern du darfst nicht. Und du sollst. Zack, einfach so. Und das mit einer inneren Überzeugungskraft, die wir auch nur wahrnehmen, wenn wir uns ihr anschließen. Also ausdrücklich, das Gute wird nicht gut durch meine Gutheißung, aber nur gutheißend erkenne ich das Gute. Meine Verdeutlichung war ja der Hinweis auf Diskussion über Schönheit, sei es im Bildnerischen oder im Musikalischen. Ich muss mich in eine ästhetische Situation und Grundhaltung begeben, um mit einem anderen über Schönheit zu diskutieren. Ich kann rein theoretisch diskutieren, wann das Werk entstanden ist, welche Techniken da angewandt werden, als Antwort, worauf das gemacht worden ist oder was sich da der Künstler dabei gedacht hat oder wie immer. Das kann ich alles aus der Distanz rein theoretisch erörtern mit dem anderen. Aber der Streit darum, ob jetzt wie schön diese Sonate ist oder dieses Bild, das geht nur, wenn ich in einer ästhetischen Einstellung bin. Und so sagt er also als allererstes, eine ursprüngliche Gutheißung ist das Erste in der sittlichen Erfahrung. Als zweiten Punkt hat Dieter Henrich genannt, dass das theoretisch ist, also ich erkenne etwas kognitiv, das ist vor allen Dingen die Spitze gegen Schopenhauer. Schopenhauer sagt ja, dass die Ethik durch ein Gefühl bestimmt ist, nämlich durch das Gefühl des Mitleids. Und darauf ist eben zu sagen, dass das Mitleid sich richtig zeigen muss, sodass nochmal das, was das Mitleid mir rät, nochmal gefragt werden muss, ob das in Frage kommt. Tatsächlich ist nämlich, wenn wir unsere heutige Mitleidsgesellschaft angucken, haben sie den Punkt, dass man sagt, wenn zum Beispiel ein Kind schwer behindert ist, dann muss man es vorher töten, damit es hinterher nicht leidet. Also wenn ich das Leid nicht abschaffen kann, dann schaffe ich den Leidenden ab, am Lebensanfang oder Lebensende. Womit also deutlich ist, dass das Mitleid nicht reicht, sondern die Frage, was das Mitleid mir rät, ist nochmal im Licht des kategorischen Imperativs zu überprüfen. Und deswegen ist die Ethik eine kognitive Ethik und nicht bloß eine Gefühlsethik. Heute reden so viele von der emotionalen Intelligenz oder so. Und sagen wir, nein, hier gehört wirkliche Diskussion hin. Deswegen gibt es ein Fach Ethik, wo das ausdrücklich versucht wird, zu klären und zu bestimmen. Das ist ein zweiter Punkt. Also der erste Punkt war ursprüngliche Gutheißung. Der zweite Punkt, kognitiv. Es wird argumentiert, es wird gedacht und eingesehen, vollzogen und argumentiert, dass das hingehört. An dritter Stelle sagt er, dass die sittliche Erfahrung den Einzelnen als Einzelnen trifft. Da fällt mir eben immer dann mein Doktorvater ein, Max Müller, der eben nicht wie die Griechen von der Vernunft ausgegangen ist, weil er sagt, die ist irgendwie so überindividuell und wo tauchen dann die Einzelnen auf, sondern der von der Freiheit ausgegangen ist, der nicht gesagt hat, wie die Griechen, die Freiheit kommt aus der Vernunft, sondern der sagt umgekehrt, die Freiheit bedient sich der Vernunft. Die Freiheit ist der eigentliche Punkt und die Freiheit, die Mitte der Freiheit ist genau diese Erfahrung des Du sollst. Das ist wieder Kant, dass eben dieses Du sollst das Entscheidende ist dabei in der praktischen Vernunft. Und dass Freiheit dasselbe ist wie ein Stehen unter dem Soll. Ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei, heißt es in der Grundlegung der Sitten. Das ist also der dritte Punkt, der Einzelne. Und dann spreche ich da einmal den Thomas Mores an, der aus diesem Grund auch dann im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, heilig gesprochen worden ist von Rom, als Antwort auf die beiden Ideologien, die Roten und die Braune, als eben Held des Gewissens. Der saß da schon im Tower und seine Familie hat ihm noch einen Brief geschrieben, dass da jetzt der eine Benediktinerkonvent auch den Eid auf den Heinrich abgelegt hat, auf den König, warum er da jetzt so stur da bleibe eigentlich. Und wo er geantwortet hat, ich kann meine Gewissen nicht auf den Rücken eines anderen Mannes binden. Ich muss meinem Gewissen folgen. Ich gucke nicht in die Herzen dieser Benediktiner rein. Ich weiß nicht, wieso die den Eid da schwören konnten. Ich jedenfalls kann es nicht. Und sagt dann, wenn ich dann später in die Hölle komme, weil ich meinem Gewissen folge und sage dann zu den anderen, seid doch mal vernünftig und nehmt mich da auch mit, dann geht das eben nicht. Denn die haben ihrem Gewissen gefolgt, aber ich nicht meinem Gewissen gefolgt. Meinem Gewissen muss ich folgen und das trifft den Einzelnen. Und Kierkegaard sagt, dass genau diese Erfahrung ja über die Einzelheit ausmacht. Und Kierkegaard hat das ja als seine Sendung von Gott her verstanden, dass er die Kategorie des Einzelnen in die Christenheit wieder einführt. Und er sagt, in diesem Kulturreligion und Staatsreligion gewordenen Christentum, wo das alles so selbstverständlich ist, man wird getauft, ohne gefragt zu werden und ist einfach Mitglied der Staatskirche und es ist einfach so, wo bleibt da diese Gewissenhaftigkeit und die Ernsthaftigkeit des Einzelnen, bis hin, die ihn vielleicht sogar zum Martyrium zwingt dann, oder nicht zwingt, also nötigt in die Situation, wo er das eigentlich dann zu tun hätte. Das ist der dritte Punkt, der Einzelne als Einzelner und nicht also die allgemeine Vernunft, so Henrich auch. Dritter Punkt. Und vierter Punkt sagte, das Ganze hat was mit dem Sein und der Wirklichkeit zu tun. Das ist eine Spitze gegen die Wertphilosophie, die neukantianische, die Windelband im südwestdeutschen Neukantianismus 1902 also da begründet hat, als Antwort auf die Wertfreiheit der Wissenschaften. Das sagt, wir müssen von den Werten reden. Wo Goethe ja noch sagt, wie wahr, wie seiend, davon haben wir gesprochen, diese Grade, die da bestehen, und die werden dann durch die Wertsache wieder eingeführt. Und Henrich sagt, Wert klingt zu wenig, das schwebt so irgendwie daneben, sondern die Wirklichkeit selber ist so. Also der Fotoapparat sagt gewissermaßen selber, benutze mich nicht zum Nagel einschlagen. Das ist eine objektive Gegebenheit, im Sein selber, genau wie es den Menschen als Menschen ausmacht, in seinem Sein als Mensch, dass er ein Gewissen hat und dass ihn das anruft, sodass er diese vier Punkte hat. also ursprüngliche Gutheißung, kognitiv, also die Einsicht, dann der Einzelne und Seinswirklichkeit. Und ich selber beziehe ja dann die vier nochmal auf zwei, damit es noch klarer wird. Das erste ist das Medium, ich lasse mich ergreifen. Das habe ich eben so gelernt bei Reinhard Laut. Und das zweite war der Gedanke, der sagt, wovon werde ich ergriffen? Und sagt er eben nicht was von Nützlichem oder irgend so etwas oder gutem Eigeninteresse, sondern ich werde getroffen von dem Glanz und der Herrlichkeit des moralisch Guten. Sagt er, das moralisch Gute ist eigentlich, da gehören die Worte hin, hoheitlich und so. Und da übernimmt er jetzt aus dem späten Griechisch das Wort Doxa. Doxa, das sonst in der Philosophie ja auftaucht, bis zu einschließlich Husserl als Meinung. Doxa, die Meinung, die Ansicht gegenüber Episteme, das Wissen und die Wissenschaft, kriegt dann aus zwei Gründen später eine andere Bedeutung. Die eine Bedeutung ist, dass Regierungen und Tyrannen und so sagen, dokeimoi, also es scheint mir gut, und das ist die Form, wie die Gesetze erlassen. Also da kommt so dieser Moment der Willentlichkeit hinein, der dann auftaucht. Der andere Gedanke ist, dass es Leute gibt, die in der Meinung anderer Leute geschätzt werden. Und von dort her kriegt dann, also im Bibelgriechisch haben sie das dann, heißt Doxa dann das, was lateinisch Gloria heißt, die Herrlichkeit. Und das nimmt er dann und sagt, hier handelt es, also erstmal dieses sich ergreifen lassen, hat er Satiens genannt statt Evidenz, nicht? Von Satire, diesem mittelalterlichen Wort Satire, was wir im Französischen Saisir haben, und sagt so, und ergriffen werde ich vom Doxischen. Also von dieser Herrlichkeit des Guten. Und das stimmt ja auch, dass eben Leute, die sich einsetzen für andere, die ihr Leben aufs Spiel setzen, Liebespaare, die sich treu bleiben, so wie in den späthellenischen Romanen, die werden immer von irgendwelchen Seeräubern getrennt am Anfang und dann geht das durch das Buch, bis sie sich am Ende wieder kriegen oder so. Ne? Das ist immer so die Form dann. Die werden bewundert, solche Leute, die sowas machen und tun. So wie eben die Mutter Teresa oder wie man den nennt oder so.
Die Darstellung, also die bildenden Kunst oder in der Musik, des Herrlichen, ja. Das erfordert ja eben auch diese Disposition.
Meine ich doch, das verlangt sie doch, ja.
Des Höchsten, das fordert ja einen höchsten Anspruch an die Person.
Ich meine doch auch. Und wenn man
auch immer unter Umständen die Person noch schwierig.
So ist es damit.
Es braucht es ja auch.
Ja, eben. Völlig klar, wir haben es ja schwer damit zu tun. Das ist, aber das Ganze habe ich jetzt nochmal in Erinnerung gerufen, weil ich es tatsächlich schrecklich finde, dass der sich hier einfach herausnimmt und sagt, das ist also eine Moralhypothese.
Zu viel Input, Herr, ergriffen werden von Glanz und Herrlichkeit des was?
Des Guten. Dass man also der. So der Philosoph meiner letzten Jahre, also Immanuel Levinas, der hat dann diesen Satz gesagt, den ich so liebe, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte. Mastrin à la bonté. Er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man mich überhäufen könnte. Also die tollste Erfahrung des Guten, die wir machen, ist die Gewissenserfahrung, behaupte ich. Etwas in Spannung zu Luther, der beim Gesetz, bezogen auf Paulus, im Römerbrief geht das halt so durch, so in seinem sich Absetzen, dass er immer sagt, gut, das Gesetz ist nicht die Sünde, aber durch das Gesetz kommt überhaupt erst die Sünde. Wenn ich es nicht verboten gekriegt hätte, hätte ich gar keine Begierde. Wo ich sage, mein lieber Paulus, warum eigentlich keine Begierde vorher? Da begehrt man auch, nur ist es dann eben keine Schuld, weil es nicht verboten ist. Also der macht, sieht das, Paulus und eben auch Luther sehen das Gesetz so ein bisschen als die Weise, die uns unsere Ohnmacht und unsere Hilflosigkeit zeigt. Während ich meine, man sollte eben mit Levinas und mit den Juden, die extra ein Fest feiern, Simchat Torah, Freude an der Torah, dann tanzen die mit den Torahrollen. Wenn man beim Hegel lesen kann, ja die Juden, das sind eben gedrückte Knechte und deswegen haben die so eine niedrige Gesinnung und behandeln auch die anderen so schlecht, was überhaupt nicht stimmt, sondern die feiern das Fest, dass Gott sie gewürdigt hat, ihnen, dass sie das Gesetz von ihm bekommen haben und das übernehmen und das vollziehen. Und das gehört dort mit hinein, also die Freude am, am Gesetz, und da folge ich jetzt ganz eben Levinas, wenn er sagt, das, und das ist auch tatsächlich meine persönliche Erfahrung, dass mir sagt, jetzt bin ich so alt, und jeden Morgen sagt er immer noch zu mir, sei gut, der könnte es längst lassen, und sagt, lass doch den Splett laufen, soll er doch machen, was er will, der Idiot. Nein, jeden Morgen sagt er das wieder, auch wenn ich abends sage, gut, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung, um Vergebung bitte, mich bei meiner Frau entschuldige, oder vielmehr nicht entschuldige, sondern um Verzeihung bitte, oder so. Am nächsten Morgen sagt er wieder, sei gut. Das kann ich mir nur mit seiner Demut erklären. Zumal, wo er in der Mitte dieses Gebotes ja gerade sagt, ich soll lieben. Also, dass ich es nötig habe, dass man mir das gebietet, finde ich schon beschämend. Aber dass ich es geboten kriege, das finde ich beseligend. Also, dass das beides so zusammengehört. Und da darf man nicht nur eine teilnehmen, sondern muss beide Teile nehmen. Also das Beschämende, was da dran ist, dass wir tatsächlich Gebote brauchen offenbar, weil wir sind nicht freiwillig, wir sind nicht zuvorkommend genug. Nicht? Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt, dass wir gewürdigt werden, so sage ich, schön, dass wir das in deutscher Sprache so sagen können, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Das gibt mir meine Würde. Nicht, dass ich liebe oder nicht liebe, sondern dass ich dessen gewürdigt werde. Und deswegen verliert auch der schlimmste Bösewicht seine Würde nicht, weil er immer noch weiter soll. Und soll heißt persönlich angeredet werden von jemand. Dass das drinsteckt. Und dagegen finde ich es wirklich also betrüblich, dass er hier loslegt, da über die moralische Hypothese. Hypothese ist das, was er da macht, mit seinem Verdacht dabei. Nicht?
Aber wir haben doch auch die Grenzen des eigenen Willens, ja? Mhm. Also voluntaristisch sind ja da doch auch Grenzen gesetzt.
Ja, selbstverständlich, massiv. Ja. Nicht. Deswegen sage ich, es bleibt ja beides bestehen. Die Beschämung und die Beseligung. Ich darf nicht eins streichen. Die Grenzen gehören hin, aber zugleich die Würdigung, dass ich in diesen Grenzen, die am deutlichsten deswegen sind, dass ich ein Sollen brauche, statt bloß eine freundliche Einladung. Manche Leute wollen ja das vermeiden mit dem Sollen und reden dann nur von einer Weisung oder einem guten Ratschlag oder einer Einladung. Nee, also wenn Jesus von Einladung redet, lesen Sie das mal nach, wo da der König seine Hochzeit halten will und lädt die Leute ein, und wie die nicht kommen, werden die ja bestraft. Der schickt ja extra dann Leute hin. Gut, die einen werden extra auch deswegen nochmal bestraft, weil die selber die Einladenden umgebracht haben. Aber im Ganzen werden die nicht gut behandelt. Das heißt, so bloß offen wie eine Einladung an sich ist, dass man sagt, du darfst kommen oder nicht kommen, ist es eben nicht, sondern es ist zugleich, steckt eine Verpflichtung drin. So ist es. Ja, eben. Nicht? Das ist nicht bloß ein guter Ratschlag, sondern ich verschulde mich, ich muss um Verzeihung bitten, wenn ich dem nicht folge. Das ist schon ein Schritt, den man nicht unterschlagen darf. Und das fehlt zum Teil heute auch in der Verkündigung, weil man eben da so nett und ruhig da so mit den Leuten reden will bloß und sich nicht traut, von diesen strikten Sätzen zu reden, die Jesus ja immer wieder nochmal aufnimmt. Wie legt er da los gegen die Städte oder so, nicht? Kapharnaum und diese alle und sagt, ihr werdet, wird Sodom und Gomorra, wird es noch besser gehen als euch oder so, nicht? Das sind ja wirklich harte Sachen. Wann haben Sie, wenn Sie in die Kirche gehen, wann haben Sie das letzte Mal sowas gehört auf einer Kanzel? Also ich wüsste nicht, wann ich das gehört habe. Das ist wirklich sehr lange her, nicht? Dass das einfach auftaucht, diese Texte.
Aber das mit der Doxa habe ich immer nur gedacht, was war das
klar? Also Doxa heißt einfach Herrlichkeit dann. So. Lateinisch Gloria. Aus diesen beiden Gründen, also erstmal bei diesem Gedanken, dass so Autoritäten sagen, mir scheint das richtig, und die wollen damit sagen, du hast das jetzt zu tun. Also es ist einfach eine etwas höflichere Befehlsformel im Griechischen später. Und dann kriegt es über die andere Bedeutung jemand, der in guter Meinung bei anderen steht, der einen guten Ruf hat, der als ein guter Arzt gilt oder als ein Gelehrter oder was weiß ich. Und von dort her kriegt es dann eben in diesem späten Griechisch, wie in der Bibel, heißt dann Doxa eben die Herrlichkeit. Nicht? Dann singen die Engel zur Herrlichkeit Gottes oder so, und schon beim Weihnachtsfest oder so. Und der johannische Jesus redet dauernd von der Herrlichkeit. Gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, und der Vater verherrlicht mich und ich verherrliche den Vater oder so. Davon ist dauernd die Rede, immer Doxa, was dann nicht mehr Meinung heißt. Und in diesem Sinn hat es dann Reinhard Laut übernommen und sagt, also die Satiens, dieses sich ergreifen lassen, wovon werde ich ergriffen? Von der Herrlichkeit des Moralischen. Das Moralische selber ist was Hoheitliches, es ist nicht nützlich, ist auch nützlich, aber das ist überhaupt nicht der Gesichtspunkt. Das macht keinen Ruhm, die Nützlichkeit. Sondern dieser Ruhm kommt eben, dass jemand sowas fertig bringt. Und da hat er recht, wenn man guckt, die Menschen verehren Menschen, die in dieser Weise ihrem Gewissen folgen, die treu bleiben oder sich einsetzen für ihr Vaterland oder für Arme oder so. Wie die Johanna Sebus, wo dann Goethe im Gedicht drüber schreibt, die da eben selber die Kinder rettet aus der Flut und selber zu Tode kommt oder so Geschichten, nicht? Das muss man einfach sehen, dass Moral also hier nicht nützlich gesehen wird. Das ist heute die herrschende Ethik, Utilitarismus. Aber das ist nicht das, was also klassischerweise die Ethik tut unterm Guten. Sondern sie sagt, es ist in sich herrlich. Und das, da wurde Reinhard Laut nicht müde, das immer wieder zu betonen und sagen, das ist es doxische Satiens, die dahin gehört.
Wo kommt jetzt da die Barmherzigkeit rein, wenn jetzt zum Beispiel ich noch, das Lieben ist ja voll überraschend.
So ist es, ja.
Deshalb kommt man ja drauf, da habe ich noch gar kein Gewissen gebildet.
Ich sage es einfach so.
Und dann kommt ja auch, wir handeln ja unmittelbar.
So ist es.
Und ohne Rücksicht auf Umständen, dass ich gar kein Gewissen über dieses Erleben schon hatte. Und dann ist ja eine Schwierigkeit.
So ist es. Also die Barmherzigkeit tritt hier in verschiedenster Weise auf. Die erste Weise ist schon, dass ich überhaupt dieses Gebots gewürdigt werde. Das steckt ja in diesem Levinas-Wort drin. Dass ich überhaupt ein Wesen bin, das ein Gewissen haben darf. Es ist schon wahr. Ich habe das, also bei den Studenten habe ich das auch immer so gesagt. Also stellen wir uns vor, wir hätten als Strafe für unsere erste ernsthafte Schuld das Gewissen verloren. Und dann würde man erstmal denken, ja wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, endlich bin ich los und kann machen, was ich will. Bis mir in einem zweiten Gedanken einfällt, jetzt bin ich eigentlich ein Tier auf zwei Beinen. Ich habe gar kein Gewissen mehr, ich habe gar nicht mehr diese Dimension des Moralischen. Ich kann zwar alles machen, aber wo ist meine Würde eigentlich hin? Denn ich brauche ja einen Grund für mein Handeln. Und ich sehe nur zwei Gründe für mein Handeln, Bedürfnisse oder ein Befehl. Entweder ein Sollen oder ein Müssen. Das ist ja meine These. Ich meine, ich brauche einen Grund, um was zu tun und um das zu tun, was ich tue. Das, die beiden Ebenen nennen die klassische Tradition die Libertas Exekutionis und die Libertas Spezifikationis. Also erstmal rede ich überhaupt oder halte ich den Mund? Zweitens, wenn ich rede, was rede ich? Das sind also die beiden Fragen. Und die brauche ich einen Grund, um was zu tun, eine Ursache oder so etwas. Und diese Gründe, behaupte ich, sind vielerlei und so. Am Schluss komme ich dorthin, dass es nur zwei Sorten Gründe gibt, behaupte ich. Einmal so etwas wie Bedürfnisse mit leichterem oder stärkerem oder radikalem Müssen. Tod ist ganz radikal dann hinterher. Andere Formen sind nicht so. Ich kann zum Beispiel einen Hungerstreik machen, aber keiner von uns bringt einen Atemstreik fertig. Zum Beispiel, nicht? Also da gibt es eben Bedürfnisse, die leichter sind und Bedürfnisse, die zwingender sind. Es läuft aber jedenfalls im eigentlichen Sinn auf ein Müssen hinaus. Sodass ich das dann auch nicht gewesen bin, weil Müssen heißt nicht anders können. Das heißt ja Müssen. Während Sollen heißt erkennen, dass ich anders kann, aber nicht anders darf. Und dass ich also hier dieses Sollen erfahre, ist schon die erste Tat der Barmherzigkeit. Das ist selber schon ein Geschenk, so sagt es Levinas. Das ist schon das größte Geschenk und fundamentalste Geschenk des Guten, dass wir ein Gewissen haben, das uns da leitet, führt, das uns auch zur Ordnung ruft und uns auf unsere Schuld hinweist, das ist wahr, aber das uns eben im Kontakt mit dem eigentlich Guten sein lässt, mit dem Herrlichen. Das ist das Wichtige dabei. Und deswegen ist das für mich auch der beste Ort für ein Argument für Gott. Ich sage, Gott ist uns nie so nahe, als in diesem Du sollst. Und dass das ein Geschenk ist nochmal. Und deswegen tue ich hinter das Sollen immer noch das Dürfen. Mein philosophischer Name für Gott heißt ja nicht Causa Sui, weil ich das für falsch finde, nach dem klassischen Causa-Begriff. Da hat der Descartes geschlampt und der Spinoza hat es einfach übernommen. Und deswegen sagt auch Heidegger, redet von der Causa Sui, also Ursache seiner selbst, das gibt es nicht. Mein philosophischer Gottesname heißt das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Kürzer geht es nicht. Das ist meine Formel. Nicht? Das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen, dürfen. Denn dass ich das soll, ist ein Dürfen, das ist ein Geschenk.
Ganz ideal wäre es ja, wenn es also neben dem Wollen und neben dem Sollen und dem Müssen und dem noch ein Wollen wäre, nicht? Also ein freies
ja,
Wollen.
Ja, das freie Wollen gibt es, ja, aber das freie Wollen, das ist eben, von dem behaupte ich gerade, dass das eben entweder aus Bedürfnis kommt oder aus einem Du sollst. Ich sehe keine dritte Möglichkeit. Während Leute, vor allen Dingen die Freiheit ablehnen, die meinen, wir Freiheitsleute hätten ein Freiheitsverständnis totaler Beliebigkeit. Und dann lehnen die das ab und dann sage ich in der Diskussion, ja, was Sie da ablehnen, lehne ich auch ab. Das nenne ich nicht Freiheit. Zum Beispiel bei diesem Libet-Experiment oder so Geschichten, wann ich da einen Daumen hebe, das hat nichts mit Freiheit zu tun, das ist Spontaneität. Und Spontaneität ist eine biologische Gegebenheit. Wie ich immer sage, spontan ist jeder Dackel. Das merkt man, wenn man den ruft, der kommt oder er kommt nicht. Das ist immer spontan. Ne? Einfach so.
Manchmal gibt es so beste Momente auch im Gewissen oder im Ich will das Gute tun.
So ist es. Das soll, also es ist und ja, dann ist man besonders glücklich.
Ergriffen sein,
so ist es.
Nicht nur in der Schönheit, das gibt es ja auch in,
ja.
In dem Guten.
Ja, das gehört. Das,
ich will dementsprechend.
Ja, deswegen. Die Frage ist ja nur, ist das Wollen ein Erstwort oder ist das ein Antwortwort?
Genau,
und da ist es so, dass es ein Antwortwort ist. Und deswegen sage ich immer, wir haben die Sprache zum Zweiten. Wir haben nicht das erste Wort, sondern das zweite Wort. Das erste spricht mich an und hoffentlich will ich das selber und lass mich nicht bloß zerren.
Das wäre die ideale
so ist es.
Entwicklung.
Ja. Und deswegen liebe ich das Medium so, weil ich sage, da steckt das beides drin. Und deswegen verlange ich das auch oder für einen guten Tod. Da ist ja eins dieser neuen Büchlein erschienen in dieser Reihe, ich weiß nicht, ob sie in Begriff ist, es gibt so eine Reihe ignatianische Bändchen, die sind alle so dünn von den Jesuiten, die so vorliegen. Und eins der letzten Bände ist also ein Gespräch zwischen Pater Bründrup und Pater Heffner über den guten Tod. Gibt es den guten Tod? Und das ist ein sehr schönes Büchlein. Ich habe Gerd Heffner geredet und habe ihm nochmal meinen Text über den Tod gegeben, wo ich meine, ein Schritt fehlt bei denen noch, denn die haben so ihre Vorbehalte, ob es den guten Tod wirklich gibt oder so. Während ich sogar behaupte, dass der Tod eine Gnade ist, das tun die nicht. Und zwar sage ich ja so, solange ich mich hingebe, habe ich immer noch die Hand unterm Tablett. Da habe ich mich noch nicht hingegeben. Wenn ich mich gebe, habe ich immer noch die Hand unterm Tablett. Wirklich hingegeben bin ich erst, wenn mich jemand mir entreißt, wenn ich hingerissen werde. Und da gibt es zwei Formen des Hingerissenwerdens. Das eine ist das Entzücken, das Außer sich sein. Deswegen sagt man da, ich bin ganz weg, ich bin ganz hingerissen. Und die andere Form ist der Tod. Ich werde mir genommen. Weil wir uns nicht richtig geben können, erfahren wir die Gnade, dass wir uns genommen werden. Und was wir tun können, ist uns nehmen zu lassen. Das ist eigentlich das, was wir einüben sollen, behaupte ich. Und das ist das, was ich dann eben mit dem sich ergreifen lassen benenne. Das gilt so schon, dass ich ergriffen werden soll von einem schönen Buch, von einem Gedanken, der mir gefällt, von irgendwas, was es gibt. Und dass es dann eben auch diese Form gibt, ich werde mir genommen und ich lasse mich mir nehmen. Und diese Rede der Bibel immer von, dass da der Tod durch die Sünde reingekommen ist, Pater Rahner gesagt, nein, natürlich wären wir in jedem Fall gestorben. Da habe ich mich mal auch fast eine Stunde mit der Frau Gerhard Falkowitz darüber gestritten, bis es dann doch auch irgendwie da eingelenkt hat, dass ich sage, auch im Paradies hätte es den Tod gegeben, nämlich den Abschied, weil ja Paradies nicht dasselbe ist wie Himmel. Beziehungsweise wir haben zwei Wörter, Wortbedeutung für Paradies. Am deutlichsten am Dante abzulesen. Es gibt im zweiten Band von Dante, über den Läuterungsberg, also der zweite Band, gibt es auf der Spitze, auf der Oberfläche des Läuterungsberges das irdische Paradies, wo die Schlange war und Adam und Eva und so die Geschichte. Und dann heißt der ganze dritte Band Paradiso und da ist jetzt mit Paradiso der Himmel gemeint. Und wenn Jesus bei Matthäus eben sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dann ist eben nicht das irdische Paradies gemeint, sondern der Himmel. Ich muss also gucken, was ich damit Paradies meine. So, und aus diesem Paradies jetzt, da muss man ja nochmal Abschied nehmen. Und warum geht das nach unserem Willen mit dem Abschied nehmen? Sondern Gott ruft irgendwann einen in den Himmel. Ich habe das immer so ausgedrückt für die Studenten. Ich habe gesagt, so, die Kinder spielen dann noch im Sandkasten. Die Mutter sagt, heim, komm, Abendessen. Dann, oh, wir sind gerade so schön am Spielen oder so. Ne? Also nicht, dass wir das da bestimmen, sondern wir werden irgendwann abberufen in die Endgültigkeit. Und die heißt Himmel. Sodass wir dann aus diesem Paradies als dem Ort der Bewährung hineinkommen in die Endgültigkeit des Getanen hinein, in die himmlische Liturgie. So drückt das also die Bibel dann aus. Und deswegen meine ich, muss ich also hingucken, was meine ich jeweils mit Paradies.
Wie hieß dieses Buch, wo der Heffner und der Buntrup da diskutieren?
Wie bitte?
Über den Tod.
Ach so, da heißt, gibt es den guten Tod? Brüntrup, Heffner. Und die wollten natürlich eigentlich ein Buch von Heffner haben. Heffner hat gesagt, er kriegt das nicht hin, so wie es ihm geht. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir es so und dann machen wir es als ein Interview. Das Interview ist dann auch ein bisschen kurz geworden für dieses Büchlein. Darum haben sie vorweg, hat ein Herausgeber noch, von dem der reinen Herausgeber, hat nochmal den Ignatius eingefügt und dessen Rede zum Tod, der ist ja ganz, ganz gewöhnlich gestorben, weil er sich so zurückgehalten hat. Ignatius war in seinen letzten Jahren immer wieder krank, und zwar wirklich ernstlich krank, todkrank, aber immer ist er wieder irgendwie gesund geworden. Und an dem Abend hat er noch zu seinem Polanco, zu seinem Sekretär gesagt, er bittet ihn, er möchte doch zum Heiligen Vater gehen und den Segen holen für den Tod. Und der Polanco hatte aber so viel Arbeit noch, der hat gesagt, ja, das können wir auch morgen machen. Nicht? Und morgens kam er zu ihm hin, da war er tot, der Ignatius. Der ist also ganz still für sich gestorben. Während, und da muss man, wird die Skizze so ein bisschen also gegeben, sein Verhältnis zum Tod, das ja mit der Tollkühnheit des Soldaten anfängt und dann mit der Suizidversuchung, da gibt es einen tolle Text von Reinhold Schneider darüber, in Manresa, wo er dann dort in einem Felsenkloster wohnt, der Benediktiner, und der hat auch so ein großes Loch daneben, wo es runtergeht und wo es ihn dauernd gezogen hat, sich darunter zu stürzen angesichts seiner Schuld und Sünden oder so etwas. Und hat da wirklich also schwere Anfechtungen durchgemacht. Und das können Sie ausgezeichnet lesen, eben bei Reinhold Schneider in einer seiner Novellen und Erzählungen, wo ich jetzt den Titel nicht weiß. Sondern ich weiß nur, dass es den gibt. Also ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt, aber das kann man leicht finden oder rauskriegen. Und dann eben hat er von dort her gewusst und hat sehr gekämpft, immer vor allen Dingen bei den Spaniern und bei den Portugiesen, dass da die jungen Jesuiten zu übertrieben mit ihren Bußübungen dran waren für sich selber. Oder so, weil er selber weiß, wie er sich seine Gesundheit kaputt gemacht hat durch diese Übertreibungen. Und hat da dauernd Gehorsamsbriefe geschrieben, um die Leute dazu bringen zu wollen, dass sie sich anständig benehmen und sich nicht kaputt machen, sodass sie hinterher dann nicht taugen für die Arbeit, die dann kommt. Nicht? Und kommt selber aber so zum Tod. So, das ist ganz unauffällig einfach so weg. So fängt also das an, dieses Büchlein. Und dann hat man noch einen Aufsatz von Bader Heffner gehabt über den Tod, der irgendwo erschienen war. Und die hat man noch reingenommen, sodass das wirklich ein schönes Bändchen geworden ist. Also mit dieser Einleitung Tod bei Ignatius und dann das Gespräch zwischen den beiden Patres, die beide da einiges durchgemacht haben, schon in jungen Jahren. Und das schön miteinander dort bereden und am Schluss eben dann nochmal einen Text vom Gerd Heffner. Ich finde das einen der schöneren Bände. Es gibt ja viele, manche sind sachlicher und manche sind sehr persönlich, zum Beispiel Wie betest du oder so, ist auch ein sehr interessanter Band. Ne? Und so ist dieser hier auch ein schönes Bändchen geworden. Ich habe es erst vor 14 Tagen, also erst nachdem ich hier weg war, ist mir das erstmal zum Bewusstsein gekommen. Und habe mich auch jetzt erst bei beiden bedankt, wie ich jetzt wieder war beim Essen dann. Und wollte Ihnen das nur auch einfach weiter sagen. Es ist wirklich ein schönes Büchlein, wer sich dafür interessiert.
Vom Tun der Wahrheit kann das sein? Von dem Schneider ist das ein Buch, das ist vom Tun der Wahrheit?
Oder ist das also hier ist es nicht ein ganzes Buch, es ist nur eine Novelle oder eine Erzählung in seinem Band mit den kürzeren Erzählungen. Ich weiß nicht, ob da was mit Stunde vorkommt oder so. Ich kann es nur nachgucken und beim nächsten Mal sagen. Und das ist ja erst dann in 3 Wochen wieder, dass wir uns wieder sehen. Aber vielleicht kriegen Sie es vorher so raus oder so. Das ist wirklich schön, wie er das schildert. Ärgert mich jetzt, dass mir der Titel nicht einfällt davon, aber so ist es halt. Also von dort her deswegen zusammen, wenn man sieht, wie ernst das da ist, finde ich es wirklich etwas unernst, hier dieses Gerede über die Moralhypothese. Wenn man sieht, was wirklich die sittliche Erfahrung in sich selber ist. Das ist was anderes als eine religiöse Erfahrung, aber die sittliche Erfahrung ist einer unserer großen Erfahrungsbereiche und hat mindestens das Gewicht der ästhetischen Erfahrung, meine ich, nicht? Dass das hingehört. Und dann, also dass das tatsächlich ein Erhaltungsmittel ist und gegen den Nihilismus, dass es war, nur ist es nicht als Mittel erfunden, sondern es folgt eben raus. Fertig. Und deswegen können wir einfach weitermachen bei dem Text jetzt auf der Seite 193. Unter den Kräften, die die Moral großzog, war die Wahrhaftigkeit. Diese wendet sich endlich gegen die Moral, entdeckt ihre Teleologie, ihre interessierte Betrachtung und jetzt wirkt die Einsicht in diese lange eingefleischte Verlogenheit, die man verzweifelt von sich abzutun, gerade als Stimulanz. Und da sage ich, was soll jetzt das hier? Natürlich kann man die Moral so verstehen, aber ob da jetzt wirklich das jetzt die Wahrhaftigkeit ist oder ob das nicht einfach sein Ressentiment ist, das da wieder durchschlägt an der Stelle.
Aber es gab doch die Erfahrung auch in der Politik, zumindest haben wir auch die Soziologen sogar bei der Untersuchung von Reden von Politikern oder von den eigenen, die sie vielleicht machten, festgestellt, dass wenn jetzt die Bundesrepublik ist oder irgendein anderes Land, wenn sie jetzt zu sehr von Moral gesprochen haben, dann hat man gemerkt, ja, aber gerade das haben sie selbst auch nicht eingehalten. So und da ist eben dann diese, das ja. ist ja praktisch dann in Form von Unmoral, weil wenn ich drüber
so ist es.
Spreche und dann dagegen
so, ja, klar.
in der Handlung dagegen,
ja, ja.
dann kommt man eben auch zu solchen Schlüssen.
Eben, und die ist dann völlig richtig, das ist richtig. Und da stimme ich auch zu. Aber er sagt es ja jetzt nicht von der Unmoral der Leute, sondern er sagt es von der Moral der Leute. Und das finde ich nicht richtig. Nicht? Also klar, das ist immer der alte Punkt, die Leute predigen Wasser und trinken Wein. Nicht? So heißt ja eine dieser Redensarten. Und das ist natürlich ungehörig, das ist gar keine Frage. Nicht? Aber ist das jetzt wirklich die Moral, die das ist, oder ist es nicht gerade die Unmoral der Moralprediger? Nicht? Wo man dann immer auch noch mal sagen kann, also ich fand das schon wichtig in den am Anfang der Tagebücher von Theodor Hecker. Da sagt er, dass eigentlich in allen Gesellschaften das Problem besteht, diese Spannung zwischen entweder Heuchelei oder Schamlosigkeit, Zynismus. Und wo ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass die jungen Leute eher die Heuchelei beschimpfen und sagen, die ist schlimmer. Während ich meine, schlimmer wäre tatsächlich die Schamlosigkeit, denn einen Heuchler, den kann ich immer noch entlarven und dann kann da was passieren. Aber jemand, der einfach sagt, so what, ich benehme mich einfach so, nicht? Was soll man da eigentlich noch tun? Deswegen finde ich die Schamlosigkeit schlimmer als die Heuchelei. Aber ich verstehe, dass die jungen Leute erstmal anders denken und sagen, nein, die Heuchelei sei das Schlimmere. Es ist eigentlich ein Streit um Kaisersbad, man muss es vielleicht gar nicht erörtern. Aber wenn man schon mal also die Frage stellt, kann man ja mal ein bisschen nachdenken. Und da gehöre ich zu den Leuten, jedenfalls schon seit sehr langem, zu sagen, ich finde diese Schamlosigkeit, diese Zynische, die einfach sagt, so what, so ist das eben, reg dich doch nicht auf, finde ich schlimmer, weil ich hier überhaupt nicht sehen kann, wie ich hier einhaken soll, wie ich da jemand dazu bringen, schäm dich oder so, nachdem er keine Scham hat, so schamlos ist, kann man überhaupt nichts machen. Der kommt sich noch toll vor. So ist es. Nicht? Während ein Heuchler, den kann ich immer noch entlarven, dem kann ich ins Gewissen reden oder so. Nicht? Und deswegen finde ich das immer noch besser und so auch Theodor Hecker. Der sagt also, es gibt auch einen alten Satz, weiß nicht von wem der ist, zu sagen, die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Also dass es immer noch eine Anerkennung des Guten behandelt, sonst würde ich es ja nicht heucheln, dass ich es tue. Während die Schamlosigkeit wirklich der Nihilismus schlechterdings dann ist. Da fehlt einfach diese höhere Dimension.
Das ist wirklich ein Zeitproblem, weil heute ja. ist alles verfügbar und alles wird dir gezeigt.
So ist es, so ist es.
Und dann gibt es überhaupt
Ja, eben. Und alle führen das vor oder so. Und niemand sagt was dazu. Das finde ich schon merkwürdig. Ja, bis zu unserem Herrn Bundespräsidenten, nicht? Mit seiner Ehe. Also das ist schon eine merkwürdige Geschichte, nicht? Das ist ja, also das hätte man früher nicht gemacht. Dann wird man sich wenigstens scheiden lassen oder irgendwas tun oder so. Aber so ist es einfach eine merkwürdige Geschichte. Und sagt, ja, nicht? Also, das, okay. Also, stehen wir da ein bisschen in der Sache. Also, sagt er das jetzt. Also, wir konstatieren Bedürfnisse an uns, gepflanzt durch die lange Moralinterpretation, welche uns jetzt als Bedürfnisse zum Unwahren erscheinen. Würde ich nicht so sagen eben. Andererseits sind es die, an denen der Wert zu hängen scheint, deren wegen wir zu leben aushalten. Dieser Antagonismus, das, was wir erkennen, nicht zu schätzen und das, was wir uns vorliegen möchten, nicht mehr schätzen zu dürfen, ergibt einen Auflösungsprozess. Da hat er allerdings recht. Die Frage ist, ob ich mich eben darauf einlasse, dass ich das nicht mehr schätzen darf. Warum soll ich nicht schätzen, dass ich gewürdigt werde, des Gebots anständig zu sein? Ich sehe gar nicht ein, warum soll ich das aufhören zu schätzen? Im Gegenteil, ich bin tief dankbar dafür, so beschämend es ist, dass das nochmal hineingehört. Nur das. Aber wir können ja diskutieren, können widersprechen. Nicht? Ich sage mal, also so sehe ich es und versuche es so zu begründen, warum ich dabei bleibe, das so zu sehen. Nicht?
Vielleicht ist ja das, was ja der Goethe anspricht, dass wir das, was wir wissen, nicht brauchen. Also in dem kreativen Zustand,
ja.
Wir brauchen das, was wir nicht wissen, so, um es weiterzukommen.
Um weiterzukommen.
Da ist natürlich diese Kluft der Leere,
so
dass
ist
ich
es.
Ja nicht mehr dann beim alten Wissen verharre,
ja.
Aber ich habe ja noch kein neues und da ist ja der Fall auch.
Ja, aber ich meine, wir haben eben genug Wissen, auch wenn wir es noch nicht richtig innerlich wissen, weil wir es noch nicht vollzogen haben, weil man wirklich ja erst nur weiß, wenn man es auch tut. Das ist wahr, das ist schon die klassische Einteilung schon bei Thomas, der unterscheidet die Cognitio theoretischerweise und die Naturalis und sagt zum Beispiel, was Keuschheit ist, das kann ein Ethiker wissen, aber noch richtigerweise ist der selber so lebt. Der Ethiker, wenn er sich vielleicht daneben benimmt, kann der trotzdem also darüber gescheite Vorlesungen halten oder so. Die Frage ist, ob er von innen her weiß, was das eigentlich ist, wie sich das anfühlt, wie sich das lebt. Und deswegen, und das gilt ja überhaupt für alle Dinge, weswegen dann eben ja auch Thomas sagt, wir können Gott nicht erkennen. Wenn er das mit Erkennen meint, dann hat er völlig recht. Und da muss ich mich nicht erst bei Gott wundern, sondern wir haben ja diesen berühmten Text aus unserer Zeit der Philosophie, dass wir nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Nicht? Also wir wissen nicht, wie das ist, eine Fledermaus zu sein, weil wir es nicht sind. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir nicht wissen, wie es ist, Gott zu sein. Woher sollen wir das wissen? Und deswegen sagt der Thomas mit Recht, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es Gott gibt. Und das ist nicht richtig, dass Gott ist, denn wer soll ihn geben? Ne? Also, dass Gott ist und das wissen wir aus seinen Werken, so sagt er. Was wir nicht wissen, ist, wie sich das anfühlt, Gott zu sein. So what? Da muss man nicht groß drüber reden. Das ist völlig klar, dass wir das nicht wissen. Aber wie gesagt, das wissen wir noch nicht mal von der Fledermaus. Was heißt noch viel näher dran? Ein Mann weiß nicht, wie es ist, eine Frau zu sein. Eine Frau weiß nicht, wie das ist, ein Mann zu sein. Zum Beispiel. Nicht? Also kann man hingucken, wo man will. Und deswegen muss man sich da gar nicht so aufmandeln, da irgendwie. Das sind die Grenzen unseres Erkennens. Nicht? Ganz, ganz normal. Gar nicht groß ereifern. Und deswegen müssen wir mal gucken, was machen wir jetzt da mit dem Nihilismus? Und dann sagt er, tatsächlich haben wir ein Gegenmittel gegen den ersten Nihilismus nicht mehr so nötig. Das Leben ist nicht mehr derart ungewiss, zufällig und unsinnig in unserem Europa. So sagt er, wir brauchen jetzt nicht mehr die Moral, um unserem Leben Sinn zu geben. Das finde ich eine sehr merkwürdige Begründung, die er da liefert. Denn ich finde, dass das eben gerade nicht gut geht, was die da machen, nicht? Das ist schon etwas eigentümlich, was er da sagt. Also wir haben es dann nicht mehr so schlimm und dann geht es irgendwie, eine solche ungeheure Potenzierung vom Wert des Menschen, vom Wert des Übels und so weiter ist jetzt nicht so nötig. Wir ertragen eine bedeutende Ermäßigung dieses Wertes. Wir dürfen viel Unsinn und Zufall einräumen. Die erreichte Macht des Menschen erlaubt jetzt eine Herabsetzung der Zuchtmittel, von denen die moralische Interpretation das stärkste war. Und das finde ich eben einfach nicht richtig, was er da sagt. Das wird nicht eingeführt, damit wir hier stark sind. Und dann setzt er ja sofort, das haben Sie ja die erste Zeile auf der Seite 194, Gott ist eine zu extreme Hypothese. Die Frage ist, ob er eben eine Hypothese ist. Nicht? Das ist natürlich eine völlig unbegründete Behauptung. Also im Disput würde ich erstmal sagen, petto probationem. Das bloße Behaupten reicht nicht. Weil das ist eine der Grundregeln der scholastischen Disputationsregeln, zu sagen, quod gratis asseritur, gratis negatur. Wenn jemand irgendwas bloß behauptet, muss ich keine Gründe beibringen, wenn ich es verneine. Ich kann welche beibringen, im Blick auf die Dritten, weil das hinhilft, aber im Disput selber muss ich es nicht. Der andere hat kein Recht darauf, dass ich meine Verneinung begründe, sondern er müsste erstmal seine Behauptung begründen. Das waren die klassischen Regeln. Er muss begründen und dann kann ich begründet das kritisieren. Aber wenn er es nur behauptet, kann ich auch einfach sagen, nein. Das ist korrekt. Wie bitte?
Wie war das Lateinische?
Quod gratis asseritur, gratis negatur.
Ja, danke.
Das kann einfach weggehakt werden. Sondern da, und deswegen eben diese Antwort dann, petto probationem, wenn ich das sagen will. Ich kann auch einfach sagen, nein, ein bisschen höflicher wäre zu sagen, petto probationem, bitte eine Begründung.
Praktisch kann man ja trotzdem sagen, dass jetzt die Zuchtmittel, wenn man es vergleicht, jetzt in der Geschichte ja wirklich herabgesetzt.
Sie sind herabgesetzt. Da widerspreche ich überhaupt nicht.
Dass dann eine andere Züchtigung vielleicht über die Menschheit kommt, das wieder eine... Das wäre aber jetzt auch dann in dem Sinne erstmal eine Hypothese, weil...
So ist es. Das wäre eine Antwort und ich würde noch eine zweite angeben, und zwar mit seinen eigenen Worten, dass er davon spricht, dann kommen wir wieder auf den Anfang vom Zarathustra zurück, wo er sagt, der letzte Mensch, der Erdfloh. Denn dieses Herabgesetztwerden heißt ja auch das Herabgesetztwerden an Menschlichkeit. Dass die Leute eben diese Ansprüche gar nicht mehr stellen an die Leute. Man erwartet schon gar keinen Anstand mehr von den Leuten und das ist doch fürchterlich, dass man, also ich hatte ja beim letzten Mal dieses Beispiel erzählt, da von der städtischen Sparkasse bei uns, die da groß wirbt mit 10%. Und wenn man das Kleingedruckte liest, das stand, also 10% stand da drin, das war ein Oktober, in einem Oktober eine große Anzeige in unserer Offenbach-Post da drin vor einigen Jahren. Das stellte sich raus für Geld, das man jetzt einzahlt bei der Bank, dann sind das noch der November und Dezember, dann sind es also schon mal nicht 10%, sondern 10% durch 12, mal 2, also durch 6. Nicht? Das ist das Erste. Zweitens stand im Kleingedruckten, dass man das Geld ein Jahr lang, dem nächsten Jahr, der Bank lassen muss, ohne dass man Zinsen kriegt. Stellen Sie sich vor. Nicht irgendein kleiner Winkeladvokat, die Stadtsparkasse, so groß, 10%, ich denke, ich lese nicht recht. Von der Deutschen Bank ganz zu schweigen. Ne? Also dass man wirklich sagt, was ist da eigentlich los bei uns? Das ist die Herabsetzung, da sind wir uns völlig einig, aber was heißt das? Nicht, wenn man mit sowas rechnen muss, da heute, dass man eigentlich immer das Kleingedruckte lesen soll, das kriegt man irgendwann schon gesagt, aber dass in dem Kleingedruckten hier sowas drinsteht, das ist doch ein starkes Stück. Behaupte ich jedenfalls.
Das klingt, dass es nicht peinlich ist.
Ja, eben, und obendrein. Nicht? Also wie das hat ja irgendwer verantwortet, das hat ja nicht ein kleiner Angestellter geschrieben, das Ganze. Das muss ja der Chef dieser großen Hauptzweigstelle da sein.
Das ist ja bei Handyverträgen und bei allem, wo man denkt, wenn ich da einmal drauf reinfalle, da gehe ich ja schon prinzipiell, ich habe viele Freunde, die gehen nie wieder zu Kabel Deutschland oder zu irgendwas, weil die mich so beschissen haben. Und ich halte das, obwohl das vielleicht die günstigsten sind oder was, aber ich halte das für eine Sauerei, die mit einem...
Ja, meine ich doch.
Ja, aber das hängt eben mit dieser Reduzierung der Schamstelle.
Ja, genau. Also deswegen, da widerspreche ich ihm überhaupt nicht, dass wir das herabsetzen. Ich sage nur, ich finde das alles andere als gut, was da in der Herabsetzung passiert. Nur das. Und natürlich frage ich mich dann, ist das jetzt die Alterserscheinung, jetzt muss man, die Welt wird schlechter oder so ähnlich. Aber er schreibt es ja selber auch schon, dass das wirklich so ist und die Fakten sind ja als die Fakten. Also hier, das hängt ja nicht zusammen, dass ich da jetzt einen falschen Blick als alter Mann habe auf solche Sachen und sage, die Welt geht zugrunde, weil ich jetzt alt werde oder so. Sondern es ist, objektiv ist es so, dass das so eine Sparkasse sowas nicht machen darf. Einfach so.
Es gibt ja Leute, die arrangieren sich damit, die sagen dann, ich schaue dann halt auch immer, dass ich am günstigsten wegkomme und so. Ja.
Ich meine doch auch, ja, so, Sie sagen es, genau das. Ja.
Ist doch immer nur, jeder schaut für sich und davon ausgeht, dass der andere einen schon bescheißen muss.
Ja,
halt
ja, eben.
Deswegen die ganze Zeit XY ungelöst, siehst,
ich finde doch auch. Ja, genau so. Ja. Nee, und das ja auf allen Stufen. Und natürlich reicht das bis hinein, dann in die Sexualität genau auch nochmal. Wie desillusioniert sehen so ältere Jugendliche aus zu diesem Thema, ist wirklich schrecklich. Wenn ich dazu dann rede und wenn die dann so traurig gucken und sagen, ja, es ist zu spät oder so. Ne? Einfach so. Und das gibt mir richtig einen Stich jedes Mal.
Für gewisse Dinge braucht man ein Vertrauen.
So ist es.
Auch für Kunst und
ja.
Alles
war nämlich gerade,
wenn das weg ist, wenn ich das weglasse,
ist doch wirklich schlimm.
Weil ich,
ja, eben.
Weil ich weiß, die Regeln haben sich geändert.
So ist es, ja. Ja. Und das finde ich wirklich schlimm. Gerade am Mittwoch war ich wieder so mit 100 Jugendlichen so zusammen. Zwischen also 15 und 20 sind jetzt noch mal 3 Jahre jünger als vorher. Es waren nur 3 Leute unter den 109, die über 18 waren. Also das ist alles jetzt jünger noch mal, weil mit der Schule, die hört dann auch ja früher auf, dann mit den 8 Schuljahren und so all dem. Wo man einfach sieht, was da schon an Desillusioniertheit drin ist, wenn man so redet. Das ist wirklich traurig. Einfach, wie man das so mitkriegt dann. Wo ich denen sage, ich beneide euch überhaupt nicht, ihr tut mir wirklich leid, was ich da alles höre. Nicht? Schon merkwürdig. Also, und so sagt er hier von Gott, extreme Hypothese, gut, gucken wir mal. Also er setzt jedenfalls fort und sagt, aber extreme Positionen werden nicht durch Ermäßigte abgelöst, sondern vielmehr durch extreme, aber umgekehrte. Da ist jetzt wieder was dran, nicht? Das, wie man eben sagt, man fällt dann von der einen Seite auf die andere Seite. Ein Pendelausschlag ist ein Bild, den man benutzt und dass man vom Pferd von der anderen Seite dann runterfällt, wenn man von der einen aufgestiegen ist oder eben die Straßengraben gegenüber der Straße. Das ist ja eine Beobachtung. Das mit dem Pendel ist wahrscheinlich das bekannteste oder üblichste Bild, das da gebraucht wird, dass das so ausschlägt dann. Und so ist der Glaube an die absolute Immoralität der Natur, an die Zweck- und Sinnlosigkeit der psychologisch notwendigen Affekt, wenn der Glaube an Gott und eine essentiell moralische Ordnung nicht mehr zu halten ist. Da ist ja wieder was dran und deswegen hat er ja, das ist ja schon eindrucksvoll, wie er eben vor dem Nihilismus gewarnt hat, der durchkommt, wenn die anderen Leute noch sagen, nein, das gibt die große Befreiung, wenn wir den Vater abschaffen, dann gibt es dann die große Befreiung der Brüderlichkeit von wegen. Dann ging es ja erst recht los. Und so sagt er, ja, so ist es, so ist es.
Das ist ja der Hauptspruch.
Genau so.
Wissenschaft.
Ja, eben. Genau so. Nicht? So ist es. Und das ist es. Und das beobachtet er einfach und das bestellt man einem. Eines der Punkte, woran man das jedem klar machen kann, davon war dann auch wieder die Rede, dass je mehr ich von Rechten rede, desto kälter die Sache wird. Denn wenn ich mein Recht nicht kriege, bin ich unglücklich. Aber wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht glücklich, weil ich nicht dankbar bin. Sondern wenn ich mein Recht kriege, sage ich höchstens endlich, aber ich sage nicht Danke. Danke sage ich nur, wenn ich mehr kriege als mein Recht. Wenn ich aber alles zu Rechten mache, habe ich gar keine Gelegenheit zum Danken mehr. Wo die Kinder sagen, das sind meine Kinderrechte, wo die Schüler sagen, das sind meine Schülerrechte, die Patienten sagen, das sind meine Patientenrechte, warum soll ich dem Arzt dankbar sein? Warum soll ich irgendeinem Prof oder einem Lehrer dankbar sein? Das sind doch einfach nur die Erfüllung meines Rechtes. Das heißt, unglücklich bin ich in jedem Fall, wenn mir das vorenthalten wird. Aber ich bin nicht mehr glücklich, wenn ich es kriege. Denn glücklich bin ich nur, wo ich dankbar bin.
Man hat auch rausbekommen, dass die Gerechtigkeit eigentlich das Verbindende ist, wenn die Religion wegfällt.
Ja, eben. Und jetzt müsste man gucken, welche. Wenn es, da gibt es nämlich 2 Formen der Gerechtigkeit. Die eine ist, dass ich von den Rechten ausgehe und die andere, dass ich von den Pflichten ausgehe. Und dieser konservative Davila, der von den Konservativen so zitiert wird, der sagt, wer sich auf seine Rechte beruft, der will eigentlich nur seine Pflichten nicht erfüllen. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass es zur guten Höflichkeit gehört, bis jetzt immer noch, ich erlebe das ja im Zug oft, dass man, wenn man sein Recht in Anspruch nimmt, man sagt Verzeihung. Also, dass jemand kommt und sagt, verzeihen Sie, den Platz habe ich reserviert. Das war hart, so habe ich das noch gelernt, das gehört so zur Höflichkeit dazu. Heute kommen schon die Leute und sagen, das ist mein Platz. Ne? Einfach so. Und, aber früher hat das diese Form, entschuldigen Sie oder verzeihen Sie, das ist, den habe ich reserviert. Weil das wirklich eine, ist keine Zumutung, ist ja mein Recht, aber irgendwie ist einem nicht ganz wohl dabei, so klassischerweise. Und das sind so Dinge, die sich ständig verlieren. Also die Leute gehen immer vom Rechten aus. Erstmal entfällt also die Dankbarkeit, wenn ich mein Recht bekomme. Zweitens entfällt so die Freundlichkeit und die Nettigkeit, wenn ich mein Recht haben will. Und das gehört alles zu diesem, dass es kälter wird. Selbstverständlich. Ich habe immer geredet von der Herabsenkung der sozialen Temperaturen in Schweden oder so. Wenn alles in die Rechte geht, entfällt das andere. Und damals war ja, das hatte ich ja schon öfter auch angesprochen, gab es ja so einen Fall, wo ich dachte, da war es wirklich deutlich, wo im Würzburger Gericht, glaube ich, da hat eine Tochter gegen ihren Vater geklagt, dass er ihr ein zu kleines Auto gegeben hat. Wir sind reich genug, ich könnte doch ein größeres Auto kriegen als Studentin. Nicht? Das Gericht hat aber nicht hat ihr nicht recht gegeben. Nicht? Aber bis dorthin, wo es...
Naja, vielleicht ist das ja eine abgemilderte Form, also wenn man nur rechten...
So ist es, ja.
Ist ja eine gemilderte Form vom Rachegeist.
Meine ich eben, so ist es, das steckt eben mit drin.
Ja, eigentlich nichts mehr davon, man ist ja praktisch auch außer sich.
Ja. Nee. Genau das. Und deswegen fand ich gut, also Helmut Schmidt hat auch zu denen gehört, zu so einer Gruppe, wo die für die Menschen Pflichten eingetreten sind, nicht die Menschenrechte. Wenn ich mit den Rechten rede, dann sind wir ja so weit, dann kamen die Tierrechte werden diskutiert und Pflanzenrechte werden inzwischen diskutiert. Nicht? Während ich sagen müsste, man müsste von den Menschen Pflichten reden, dann muss ich nicht von Tierrechten reden. Aber wenn ich natürlich das so im Kopf habe, dass Gerechtigkeit immer was mit Rechten zu tun hat, die durchzuführen sind, dann ist die Mentalität so, dass man dann eben auch für die Tomatenrechte einführt, weil die dann irgendwann, wenn man nicht mit denen redet, besser wachsen oder so. Nicht? Und da würde ich sagen, das ist eben eigentlich Blödsinn, sondern man sollte dann von Menschenpflichten reden. Also Kant würde das sofort so tun und von den Pflichten ausgehen. Und das hat mir gefallen, beim Schmidt, dass er wirklich eben da so eingetreten ist dafür und sagt, nein, statt also jetzt dafür die Menschenrechte, wir müssten vernünftiger kämpfen für die Menschenpflichten. Eigentlich in jeder Weise. Und das finde ich sinnvoll und nachvollziehbar, dass man das einführt. Nicht, das wäre also dann aufzunehmen, dass das dorthin gehört. Also der Nihilismus erscheint jetzt nicht, weil die Unlust am Dasein größer wäre als früher, sondern weil man überhaupt gegen einen Sinn im Übel im Dasein misstrauisch geworden ist. Eine Interpretation ging zugrunde, weil sie aber als die Interpretation galt, erscheint es, als ob es gar keinen Sinn im Dasein gäbe, als ob alles umsonst sei. Und da ist das Wort umsonst natürlich wieder in verschiedensten Bedeutungen drin, nicht? Man will nicht dafür bezahlen und es führt auch zu nichts. Weil das steckt irgendwie da so drinnen. Also diese Beschreibung finde ich richtig. Und dass er da was gesehen hat, was uns da auf uns zukommt. Während andere Leute noch gesagt haben, das ist eine große Befreiung, dass er sagt, nein, hier kommt, der berühmteste Text ist ja dieser mit dem Menschen, der da sucht, da Gott sucht, nicht, und sagt, das Requiem für Gott oder so, wir haben die Erde losgekettet von der Sonne oder so, dieser berühmte Text aus der fröhlichen Wissenschaft ist, glaube ich, nicht, das, wo er, dieser berühmte Text, der auch meist in der Schule irgendwo gelesen wird, nicht, aber hier ist es so einer so dieser Gedanken, wo es vorher schon mal bei ihm ja auftaucht in den Notaten. Die fröhliche Wissenschaft, die ist schon von 86, ja. Mhm. Das ist schon gewesen. 82 bis 86, ja. Nur die sie gesammelt hat. Also, dieses Umsonst. Dass dieses Umsonst der Charakter unseres gegenwärtigen Nihilismus ist, bleibt nachzuweisen. sagt er da. Und da kann man auch wieder zustimmen. Manches davon liegt schon zutage, dass das eigentlich so da ist. Umsonst, also wie gesagt, in diesem doppelten Sinn.
Einen Sinnverlust eben.
Ja, also einmal, dass es zu nichts führt.
Hat ja keinen Sinn mehr.
So ist es, hat keinen Sinn mehr drin. Und das sagen ja viele, was soll es eigentlich dann? Wo er dann sagt, das Misstrauen gegen unsere früheren Wertschätzungen steigert sich bis zur Frage, ob nicht alle Werte Lockmittel, mit denen die Komödie sich in die Länge zieht, aber durchaus nicht einer Lösung näher kommt. Also, dass man einfach nur länger das alles erträgt, ohne dass sich wirklich was löst. Mit einem Umsonst ohne Ziel und Zweck ist der lähmendste Gedanke, nämlich namentlich noch, wenn man begreift, dass man gefoppt wird und doch ohne Macht ist, sich nicht foppen zu lassen. Also man sucht natürlich nach einem Sinn immer und lässt sich dann alle möglichen Sinne vorgeben. Und da kann man ja auch sehen, die Magazine sind da gut dafür, also so von der Süddeutschen oder vom FAZ oder so, die behandeln das ja dann immer, solche Themen dann. Und dann sieht man, was da ja angeboten wird. Sehr viel an Mode ist das immer so ein Punkt, wo das wichtig ist. Und die Dinge, die so da sind dann. Also, dass das wirklich nur als ein Lockmittel genommen wird, damit man irgendwie weitermacht. Man braucht ja irgendwelche Ziele. Und dann fragt man sich, wie geht es eigentlich weiter? Worauf läuft das Ganze eigentlich hinaus? Und wenn ich dann natürlich sage, eigentlich führt es auf nichts heraus, dann finde ich das natürlich auch nochmal betrüblich. Dass da Ziel und Zweck nicht das Entscheidende sind, sondern dass etwas in sich selbst Sinn haben muss. Das ist nochmal die Frage, aber wie entwerfe ich das? Also diese Gegenlösung vom Buddhismus zu sagen, der Weg ist das Ziel, ist ja auch ein Versuch, darauf eine Antwort zu geben irgendwie. Also es gibt eigentlich kein Ziel, der Weg ist das Ziel, aber funktioniert das wirklich?
Naja, weil die Zielfreiheit ist ja eine wahnsinnige Gefahr, weil sich die Leute einfach verlieren.
So ist es.
Jetzt wird ja auch propagiert, nicht mehr der Weg ist das Ziel, weil das ist etwas abgedroschen, dass jeder Schritt schon Ziel ist, also jeder Schritt schon.
Ja.
Also der Schritt jetzt zum anderen, der Schritt in die Welt,
ja,
ist schon, ja, implizit eines Ziels.
Eben, dazu gehört ja das Wort Achtsamkeit, das da jetzt überall erscheint. Ja, nicht?
Wenn sie mit Achtsamkeit ausgeführt wäre, würde das auch,
ja,
das erzeugen.
So ist es.
Wenn es nicht mit Achtsamkeit,
ja, ja, ist. Aber die Frage ist, wenn ich wirklich achtsam bin, ob ich dann beim Schritt stehen bleiben kann. Das ist also, wäre meine Rückfrage an dem Punkt dann. Komme ich dann nicht einfach dazu zu fragen, wo laufe ich jetzt dorthin? Ich meine, ich kann auch irgendwann mal spazieren gehen, aber das ganze Leben als Spaziergang, das sehe ich auch wieder nicht ein.
Dazu würden wir jetzt auch zum Hamlet zurückkommen, auf der eine Stelle, wo er sagt, also ich räche jetzt nicht, ich,
ja, ja,
das nicht, was da, ja, der Geist sagt, ich brauche mehr Gewissheit,
mhm,
und festere Erde unter den Füßen.
Ja, ja.
Also auch das kommt eben auf die Qualität des Schrittes
an. Meine ich schon, eben.
Dass,
ne,
der Schritt zu, ja, etwas, ja, führt, sonst reicht er nicht aus.
Ja, eben.
Wenn der, also nur der Schritt, so wie dann diese Schrittmeditationen der Buddhisten, die dann 2 Stunden vom Speisehaus zu ihrer Wohnung brauchen, das sind vielleicht noch 50 Meter oder so,
ja,
2 Stunden, das allein kann dann auch wieder stumpfsinnig sein.
Das meine ich doch, das kann es nicht sein.
Man muss etwas zulassen,
ja, eben, dann, ja,
aber das ist auch nicht die Kultur.
So
das
ist es.
Die auch zum Teil nicht.
Ja, ja.
Aber vielleicht steigen Gedanken auf.
Ja.
Die Frage ist, wie erfülle ich den? Das muss ja ein erfüllter Schritt sein.
Ja, ja.
Der Nietzsche hat ja auch gesagt, gibt dem Menschen ein Wozu und er erträgt jedes Wie. Und
so ist es, ja. Berühmter Satz, ja.
Entweder ich habe dieses Wozu,
ja,
was dann natürlich wieder negativ dazu führen kann, dass ich immer nur von diesem Wozu lebe und den Schritt eigentlich als lästig empfinde,
ja,
weil ich endlich ankomme. Das ist dann wieder die andere Sache.
So ist es,
und
ja.
Und ich glaube, da wollen dann die Buddhisten, also diese andere Einstellung, wieder sagen, nee, es muss auch das Gehen selber sollte schon irgendwie erfüllt sein von dem. Also, ja,
hat
beides so seine Typen.
Ja,
man muss es halt sehen.
So ist es.
Zum Beispiel auch ein Ziel sehr, sehr viele Schritte braucht.
So ist es, ja, ja. Nee, sonst hat es eben wieder keinen Sinn. Das ist es eben. Und, das, und dann, deswegen sehen Sie, wie er dann jetzt im nächsten Text wieder auf die eigentliche zugespitzte Sache jetzt kommt, die ja dann für ihn so das Bestimmende ist. Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form. Das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts, die ewige Wiederkehr. Das ist die extremste Form des Nihilismus, das Nichts, das Sinnlose, ewig. Und das ist ja dann die Formel, die er im Zarathustra dann ja aufnimmt, wo er das ja schildert, dass da diesem Hirten eine Schlange in die Zunge beißt und sich da festbeißt. Und wo er dann sagt, das bringt einen ja völlig um. Und dann dieser Zuruf, er soll der Schlange den Kopf abbeißen und er schafft es und dann ist er befreit und erlöst. Und das ist ja dann seine Antwort, der sagt, wenn ich das tatsächlich schaffe, zu diesem der ewigen Wiederholung im ganzen Jahr zu sagen, dann ist das eigentlich die Rettung. Aber er sagt ja dann auch dazu, dazu ist ein Mensch nicht fähig. Und deswegen brauchen wir den Übermenschen. Also der Mensch kriegt das nicht hin, dieses Ja zu schlechterdings allem, wo er dann deutlich sagt, das kommt nachher hier ja auch vor, wenn er sagt, wenn ich zu irgendetwas Ja sage, habe ich eigentlich zum ganzen Ja gesagt. Und er wirft ja dem Christentum vor, dass es nicht zum ganzen Ja sagt, sondern dass es zu einer Hälfte Nein sagt. Deswegen diese berühmte Formel Dionysos gegen den Gekreuzigten. Nicht? Er sagt, so wie er das Christentum erfahren hat und erlebt hat, sagt er, wird da zu einer Hälfte Nein gesagt. Ziemlich im Vordergrund natürlich wieder die Sexualität dann, in diesem bürgerlichen Milieu dann, aber auch sonst im Ganzen und sagt, das müsste weg, sondern ich brauche ein Ja zum Ganzen und zu allem.
Und das muss natürlich ein Stück dann letztendlich von außerhalb gegeben werden, das Ja. Mhm. Also das ist dann nicht, eigentlich nicht immanent gedacht, das ist ein bisschen die Gefahr natürlich bei dieser ewigen Wiederkehr.
Ja, ja, er will das...
Was ja auch für ihn nicht dasselbe ist.
So ist es.
Das Gleiche ist ja nicht dasselbe.
Ja.
Und ich meine, der C.G. Jung hat ja da, der hat ja viel mit Nietzsche gedacht in den vielen ja. Jahren. Und der hat ja dann auch das nochmal genommen, diese ewige Wiederkehr, und über diesen psychologischen Begriff Ouroboros, dass es eben eine Fehlentwicklung wäre, der ewige Kreislauf, dieser Ouroboros.
Ja, ja.
Also, dass man da, das ist ein. In der seelischen Entwicklung, sagt die C.G. Jung, ein Steckenbleiben.
So ist es.
Man muss, aber ich finde ja in Zarathustra, wenn der wirklich den Mut hat, der die Schlange, also der Schlecken hat die Schlange ja. und den Kopf, und er hat dann wirklich den Mut, diesen Kopf abzubeißen, was er nicht jeder hinkriegt,
so ist es.
Dann ist er in dem Kreis schon geöffnet drin.
So ist es. Ja, so ist es.
Da kommt nochmal von außen ja. nochmal was dazu.
Er nennt das zwar nicht so, aber das muss er. Ich meine auch, wenn das ja, gehen soll, geht es nur so.
Gedacht, ja, ja. Aber es ist ja, noch nicht so ganz.
So ist es. Nee, das ist eben die Frage, kriege ich das hin oder bleibt es eben tatsächlich dieses Bewusstsein des Außen deutlicher da?
Wir kennen das von unserem großen Nessen, dem Büchner, ja. der ja nicht umsonst den Danto sagen lässt, ich kann diesen Kreislauf nicht mehr ertragen, ich gehe lieber aufs Schafott,
ja, ja.
fast wortwörtlich bei der Ankleidung.
Ja, ja.
Jetzt muss ich wieder die Schuhe anziehen, wieder mich neu in der Früh waschen und so weiter. Und, so
ja, ja.
und dann sage ich, ich gehe lieber aufs Schafott.
So ist es. Ja, ja.
So ist der Leiden an diesem Kreislauf.
Ja.
Und, das lässt er zu, ja. zu denken.
Da muss man eben, deswegen, das andere geht nicht, diese Geschlossenheit. Und das, dafür finde ich deswegen den Camus dann wieder gut, der das ja genauso aufnimmt. Der spricht ja auch das, genau diesem Beispiel mit jeden Morgen, also da die Zähne putzen und sich da anrichten und zur Arbeit und jeden Morgen dasselbe, irgendwann springt einen die Absurdität an, sagt er dann. Nicht? Und das jetzt aushalten und tun, und deswegen sagt er, ist das eben das einzige Thema, was eigentlich hingehört, kann man leben oder nicht.
Aber sogar der Beamte, als Negativbeispiel, ja. muss man ja sagen, dass wenn er freudig seine Pflicht macht, ist er schon eine Dimension weiter als dieser tödliche Kreislauf,
ja.
die für jeden Künstler auch tödlich ist, ja? Ja. die Wiederholung, die sinnlos wird.
Ja, ja.
Aber mit Freude wird sie nicht
sinnlos. Ich muss den Sinn und ich muss das Wort Dienst dann einführen. Das hören die Leute auch nicht gern. Aber das gehört eigentlich dann hin dort. Beim Beamten ganz deutlich.
Es gab einen Berliner Übersetzer von dem indischen Denker Krishnamurti. Ja, weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und der hat ihn aus dem Englischen, also die frühen Bücher übersetzt. Der war in der Behörde in Berlin beschäftigt und der erzählte mir, dass er so freundlich durch das neue Denken war, an seiner Stelle, wo irgendeine Stelle, wo man Fragen stellen kann, dass die Leute weniger zu ihm am Ende kamen, weil sie waren vollkommen zufrieden. Und die anderen, die hatten sich darunter gelitten, dass da immer dieselben kommen. Und er hat das mit seiner anderen Präsenz geschafft, auch diesen Negativkreislauf zu durchbrechen.
Das ist doch schön, ja. Das ist wirklich
schön. Übersetzer oder der
das war der Übersetzer war zugleich eben in einer Berliner Behörde. War der angestellt.
Ach so, und dadurch, dass
und er. Der hatte das andere Bewusstsein eingebracht und dann war die Klagen, die sonst diese Leute hatten an den Ämtern, dass sie also zugrunde gehen, da depressiv sind und krankgeschrieben werden oder schon mit 54 spätestens aufhören zu arbeiten. Ja, der Statistik nach hatte der nicht. Der hatte bis zuletzt gearbeitet und war. Gute Stimmung.
Er hat es zurückgeführt auf seine Begegnung und seine Arbeit mit diesem Mitglied
der Krishnamurti. Also, er versucht das ja hier auch. Nein.
Er ist nicht so schlecht.
Nein.
Er versucht ihn in Krishnamurti im Gespräch, weil er ihn immer gefragt hat, zu überzeugen, dass es, weil der ja so gegen Menschen schimpft, die ihr Leben lang. Da ihrer Arbeit nachgehen. Das ist für ihn unvorstellbar. Ja, so, er sagte, das kann auch sehr sinnvoll sein.
Ja, eben. Kann doch wirklich sinnvoll sein, der Dienst. So ist es. Ihr fährt ja hier sofort, das war also der Nihilismus da ewig, und sagt, europäische Form, Energie des Wissens und der Kraft zwingt zu einem solchen Glauben. Es ist die wissenschaftlichste aller möglichen Hypothesen. Wir leugnen Schlussziele. Hätte das Dasein eins, so müsste es erreicht sein. Eben, und da ist die Frage, er hält das dann ja für eine falsche Hypothese zu sagen, das verlegen wir in ein Leben nach dem Tod. Nicht? Wo aber eben dieses Leben ja nicht einfach eine Fortsetzung hier ist, so wie Feuerbach, der sagt, der Tod ist ein Pferdewechsel, also es geht nur einfach auf einer Etage höher. Und so denken das ja auch viele Christen so, man merkt das so, wenn die, Magnificat beten, wo es heißt, also die Reichen, die zerstreut der Lohn, also hier fahren sie Fahrrad und der andere mit dem Auto, oben kriegen sie dann die große Wolke und der andere sitzt dann in einer kleinen Wolke oder so. So stellen sie sich das dann vor. Ne? Das kann ja nicht gemeint sein.
Aber bei den Ägyptern war es so damals.
Auch so, selbe, ja. Genauso. Ne? Ja. Und das,
aber im Johannesevangelium muss man schon sagen, dass da was drin
steht. Es klingt an manchen Punkten so.
Wenn zum Beispiel noch wachsen kann,
so ist es.
Sogar, ja. Jesus sagt das sogar über mich hinaus.
Ja. Genau, ihr werdet größere Dinge tun als ich.
Das ist ja eine Offenheit, dass man da auch weitergehen kann. Die wird ja leider nicht
so ist es.
Oft thematisiert.
Man sich herangelassen.
Ja, das müsste man schon tun.
Auch von Christen nicht, ja?
Ja.
Nicht herangelassen.
So ist es. Nee, deswegen beruft er ja immer auf den Tröster oder Beistand, nicht? Und sagt, dass da wirklich nochmal mehr dann möglich wird und geschieht. Ja, dann haben wir noch, das ist eigentlich, das, da sehe ich jetzt unmittelbar nichts mehr, dann haben wir noch den Text 195 in der Mitte. 10 Minuten haben wir noch. Wir werden am letzten den ältesten Bestand von Metaphysik loswerden, gesetzt, dass wir ihn loswerden können. Jenen Bestand, in welcher in der Sprache und die grammatischen Kategorien sich einverleibt und dermaßen unentbehrlich gemacht hat, dass es scheinen möchte, wir würden aufhören, denken zu können, wenn wir auf diese Metaphysik Verzicht leisteten. Gerade die Philosophen wissen sich am schwersten vom Glauben freizumachen, dass die Grundbegriffe und Kategorien der Vernunft ohne weiteres schon in das Reich der metaphysischen Gewissheiten gehören. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich so und das muss man ja nicht bestreiten. Von all das her glauben sie eben an die Vernunft als an ein Stück metaphysischer Welt selbst. In ihnen bricht dieser älteste Glaube wie ein übermächtiger Rückschlag immer wieder aus. Und ich sage, wieso Rückschlag? Warum soll das nicht wirklich eine Einsicht sein, die man dort gemacht hat? Also dass einem da wirklich etwas klar geworden ist gegen das Reden von einer Hypothese. Hypothese ist keine Einsicht. Hypothese ist ein gar nicht behauptender Interpretationsvorschlag. Während hier geht es mir darum, um das sich bewusst werden einer Einsicht. Zum Beispiel eben in der sittlichen Erfahrung, von der wir vorhin gesprochen haben, dass mir klar wird, es gehört sich so, der Wahrheit die Ehre zu geben und Gewissenswesen zu respektieren. Um diese beiden Hauptpunkte zu nennen. Also der Wahrheit die Ehre geben und eine Person nicht bloß zum Mittel machen.
Das ist. Kann jemand sagen, dass es einen Unterschied gibt eben zwischen der Metaphysik, wie sie gebraucht wird, also von Sokrates an, und dann dem christlichen Wort der Verleiblichung oder Inkarnation?
Oder ja, das ist natürlich. Das ist natürlich. Ein ganz entscheidender Unterschied.
Und wenn man natürlich jetzt zu sehr an der Metaphysik festhält, ich finde schon, dass man den natürlich lesen sollte. Aber dann hat man vielleicht nicht diesen Schritt in die Verleiblichung, auch in die Vermenschlichung oder Vergöttlichung, was immer das dann heißt, da reinzugehen. Wenn ich zu sehr Metaphysiker bin, nur, das ist ja auch eine Gefahr, dass das nicht geleistet
akzeptiert wird. Ich würde trotzdem noch eins einschieben wollen, es läuft auf die Inkarnation zu, aber ich würde vorher schon die Schöpfung stark machen. Also spreche das ja immer wieder an, dass ich sage, die Griechen sind so, wie sie sind, weil sie von Schöpfung keine Ahnung haben. Also deswegen ist zum Beispiel bei der Liebe der Eros bestimmender und fundamentaler als die wohlwollende Liebe. Also weil wenn ich da eben nicht, wenn ich mich der Schöpfung verdanke, dann ist die Grund... Balthasar hat gesagt, dass das Wasserzeichen der Schöpfung ist die Freigebigkeit. Denn Gott muss nicht schaffen, er hat es gar nicht nötig. Er ist vollkommen glücklich und zufrieden mit allem. Das ist reines Wohlwollen, dass er anderen gönnen will, mit lieben zu dürfen. Das ist die Antwort, die uns Gottes gibt auf die Frage, warum Gott geschaffen hat. Manche Leute sagen, und Islam und Judentum muss das so sagen, Gott muss schaffen, damit er ein Gegenüber hat. Weil eine Person sich interpersonal formulieren muss. Das entfällt in der christlichen Tradition, weil dort gesagt wird, Gott ist in sich die Liebe schon. Das ist also da, der ist nicht einfach bloß mit sich selbst beschäftigt, sondern das ist eben diese innere Bezüglichkeit des Wir, das dort drinnen steckt. Aber er will anderen gönnen, mitzumachen. Und deswegen ist das immer mitzusehen, der Vorrang der Theorie vor der Praxis bei den Griechen, der Vorrang des Theoretischen, das, was sie ihm da mit Metaphysik da nannten in dieser Form, während die Schöpfung selber das schon anders entwirft. Und dann ist dann die Frage ist, warum geschieht Schöpfung? Und da mache ich ja jetzt den Satz nochmal mit und sage, die gibt es, weil Inkarnation sein soll. Also insofern stimme ich Ihnen ganz zu, dass das eigentlich der Punkt ist, aber man müsste zugleich von der Schöpfung reden. Während ich es eben falsch finde, dass die eigentliche herrschende Meinung in der christlichen Theologie die ist, dass die Inkarnation geschieht als Reparatur der Schuld. Und das finde ich eben nicht richtig, sondern da bin ich auch Skotist in diesem Punkt, der eben sagt, Gott schafft, weil er die Inkarnation will. Er will die Hochzeit von Himmel und Erde. Und deswegen gibt es die Schöpfung. Karl Barth hat das auch so gesagt, es gibt die Schöpfung, weil es den Bund geben soll. Und die Spitze des Bundes ist die Verbindung von Gott und Mensch in Jesus Christus, was in der Ostkirche deutlicher wird als bei uns im Westen. Wir haben im Westen das Kreuz im Zentrum. Noch schärfer bei den Protestanten als bei uns Katholiken, wo immerhin Karfreitag nochmal in Ostern hineingeht, während Hegel ja vom spekulativen Karfreitag spricht, wenn er von Ostern redet. Also der eigentliche Fest für die Reformatoren ist Karfreitag selber. Und da finde ich die Ostkirche eben besser, die ansetzt bei der Geburt oder bei der Menschwerdung Jesu, weil da die Hochzeit von Gottheit und Menschheit in ihm geschieht. Und das die eigentliche Erlösung ist, was nicht angenommen wird, ist nicht erlöst, heißt das dort, sodass der Osten hier da anders rangeht, als wir im Westen, die so konzentriert sind auf das Kreuz, in diesen beiden Formen nochmal. Und da stimme ich Ihnen ganz zu. Also die Metaphysik alleine reicht wirklich nicht, sondern ich muss also Inkarnation, und Inkarnation setzt als ihre eigene Voraussetzung die Schöpfung voraus. Und deswegen fand ich das immer so schmerzlich, dass das bei beiden Christentümern, in Deutschland jedenfalls, ziemlich verschwunden war in der Neuzeit, dieser erste Glaubensartikel von der Schöpfung, sondern man fängt eigentlich immer an mit der Erlösung oder so, in der Reformation noch mal schärfer, weil gesagt wird, die Natur ist ja zerstört durch die Sünde, während bei den Katholiken aber auch gesagt wurde, wunderbar erschaffen, wunderbarer erneuert, wo die Schöpfung auch zurücktrat. Während da haben wir ja beim letzten Mal davon geredet, mit diesem Bejahtwerden oder so, was dorthin gehört, dass das wirklich eine ganz wichtige Basis ist für alles. Und dass das wieder stärker betont werden muss.
Irgendwo wirft mal der Nietzsche indirekt dem Schopenhauer vor, weil der Schopenhauer ja auch von dieser Schuld ausgeht,
ja.
Sagt er dann, Schuld entsteht, weil Mangel, ist. Mangel führt eben zu dieser Begierde, die dann bei Schopenhauer ist.
Ja, ja.
Aber da wird ja auch, da merkt man schon, ich glaube, in Geburt der Tragödie, dass er da eigentlich weg will. Also
so ist es. So ist es. Ja, ja.
Er überwindet da auch seinen Lehrer.
Ja, ja, ja. Da fängt es schon an, sehe ich auch so.
Das ist immer noch, wie Heidegger vielleicht richtig sagt, eine metaphysische Gegenposition.
Ja, da, ja. So ist es. Dabei bleibt es leider. Ja, ja.
Aber das ist dann dasselbe. Mhm. Also, der wirft es ja auch sofort wie jetzt.
Ja.
Wenn man die Sünde überwältig macht, dann kommt man eben auch in diesen Schopenhauerischen Mangelwesen und dann Begierde.
So ist es. Finde ich auch. Dann landet das dort. Ja.
Ja.
Eben. Und darum bin ich da so dagegen. Naja, da sind wir uns ganz einig. Also man müsste wirklich von diesem Gedanken der Schöpfung als solche anfangen und dann eben gucken, wo das hingehört. Und wenn man jetzt die christliche Tradition anguckt, dann die biblische, kann man wirklich sagen, davon haben wir ja beim letzten Mal geredet, dass es dann tatsächlich losgeht, offenbar mit der Eifersucht und der Spannung zwischen Engeln und Menschen. Und dass die Engel also schon gegen die Schaffung der Menschen sind oder so und erst recht dann dagegen, dass jetzt Gott Mensch wird, dann ist es überhaupt ganz also aus und dass das dann zugleich dann zur Verführung auch des Menschen führt oder so, sodass damit eine Erklärung da ist, warum das Ganze so ist, wie es jetzt ist. Und wo man sich eben fragen kann, wie kommen die Engel dazu? Und die Tradition sagt Stolz. Die sagen es ja sogar für den Menschen so, während beim Menschen ist es sicher nicht der Stolz, sondern einfach die Angst, zu kurz zu kommen erstmal. Und man müsste gucken, dass es bei den Engeln eigentlich auch so ist. Das ist schon, aber wie es dazu kommt, ist tatsächlich etwas merkwürdig. Aber wahrscheinlich läuft es doch hinaus, dass es auch bei denen eher, die Tradition sagt, der Stolz einfach ist, während ich denke, es ist die Gefahr oder die Angst, zu kurz zu kommen. Vielleicht ist das zu menschlich gedacht, zu anthropomorph, weil bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir in den Grenzen, in dem Bewusstsein unserer Grenzen hier aufpassen. So formuliert es auch Augustinus, dass er sagt, wir haben einfach Angst vor einem Consors Amoris. Und sein Bild sind ja die beiden Babys an den beiden Brüsten einer Amme. Und jeder guckt scheel, dass der andere mehr trinkt. Das ist das augustinische Bild,
zu kurz zu kommen,
Bild dafür. Ja, ja, also aber Angst, zu kurz zu kommen.
Inwendiger schon.
So ist es.
Für den Menschen.
Ja, eben.
Da braucht er nicht mehr Schiel auf die.
Genau. Eben, wäre nicht nötig, genau das. So ist es. Ja.
Freut sich ja.
So ist es.
Auch, weil er letztendlich.
Genau das.
Hebt sie sich ja dann auch.
So wäre es. Ja, wenn wir das klar hätten, wäre es schön.
Ja, ja. Bruder. Das ist ja dann
der, ja, eben. Bruder. Aber darum geht es ja mit dem Brudermord los. So ist es, genau so.
Wenn man so denkt,
ja, ja.
Man bleibt in keinem Adelmuster hängen. Das ist grausam.
So ist es, ja.
Und da hat der Nietzsche recht, dass ja
so ist
da
es.
Grausamkeit ist.
In dem Sinn, vielen Dank.
Also,
ist schon Schluss. Ja, ja, schon wieder Schluss. Sehen Sie? Nein, okay. Ist schon wieder Schluss. Das nächste Mal in 3 Wochen. Nicht? Ich weiß nicht, warum. Wie bitte? Ich habe gestern falsch gesagt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das steht auch in den Vorlesungszeichen drin. Das nächste Mal ist eben nicht der 4., sondern erst der da drauf. der, nicht der 4. Juni, sondern erst der 10. Nicht? Ich weiß auch nicht warum, denn jetzt habe ich da nichts mehr. So wundere ich mich, warum ich da nicht am 4. schon gekommen wäre. Ich weiß es nicht mehr. Ach so, daher vielleicht. Das war, also jedenfalls bin ich da nicht da, sondern erst die Woche drauf. Bis dorthin, Gottes Segen. Da hatte ich vergessen, Sie haben es gesehen, ich habe auf die Bitten vom das hier hingeschrieben, die Daten für den Winter, damit man da schon gucken kann.